Jetzt ist es ja nicht so gewesen, dass es zwischen diesen beiden Staaten keine Diplomatie gegeben hat. Und jetzt stellt sich eigentlich folgende Frage. Soll man jetzt wirklich der Diplomatie das Lob erteilen? Naja, immerhin besser als Krieg und so ein Stück Abstandnahme von Gegensatz. Und ist es nicht Bereitschaft von Kompromiss angesichts der Unversöhnlichkeit und Unvermittelbarkeit der Positionen, die da sich gegenüberstehen? Oder wäre nicht eigentlich mal der entgegengesetzte Schluss über Diplomatie fällig? Wenn das ihr Inhalt ist, dann ist Diplomatie, also dass Staaten überhaupt miteinander umgehen, zivil, und dann kommen so Krawattenträger und treffen sich in geputzten Räumen und reden miteinander und fallen nicht übereinander her. Dann ist, wenn die den Inhalt hat, dann ist sie eben gar nicht das Gegenteil von Gegensatz. Dann ist sie noch nicht mal das Gegenteil von Unversöhnlichkeit. Und sie ist noch nicht mal das Gegenteil von Krieg. Denn wie fließend die Übergänge sind, das kriegt man ja auch mit. Also die Übergänge zwischen Verhandeln und sich gegenseitig die Militärarsenale vorführen. Was ist dann die Aufgabe von Diplomatie? Auf das lässt sich mal ein Schluss führen. Das ist nicht, wir nehmen mal ein bisschen Abstand von unserer Unversöhnlichkeit. Wir nehmen Abstand auch mal von dem, dass immer nur die Sprache der Gewalt sprechen soll. Sondern man muss überhaupt sagen, Diplomatie, das ist die Art und Weise, wie militärische Gewalt in eine Sprache übersetzt wird. Das ist wie man dem anderen überhaupt mitteilt, worin der eigene Wille, worin die eigene Gegnerschaft besteht und umgekehrt sich von dem anderen abholt, wie sehr man den mit den eigenen Machtmitteln eigentlich beeindruckt. Das ist total unverdient. Und dafür ist gerade das amerikanisch-nordkoreanische Diplomatenwesen seit 1990, 91 ein beredtes Beispiel. Das ist total unverdient, dass Diplomatie diesen guten Ruf genießt. Und das ist erst recht eben an diesem Fall so völlig unverdient, weil das, was die sich wechselseitig um die Ohren hauen, letztlich immer darauf rausgelaufen ist, weil letztlich keine Seite davon Abstand genommen hat, dass sich letztlich die Existenz Nordkoreas mit den Weltmachtansprüchen der USA in dieser Region und darüber hinaus nicht verträgt. Und entsprechend haben die Verhandlungen immer ausgesehen. Entsprechend war das, was beide Seiten immer voneinander gewollt haben und auch sogar heute noch wollen. Sie haben ja jetzt wieder den Übergang von der Krieg, eben von dieser Sorte Krieg oder Vorkrieg in die andere Richtung gemacht. Es war immer das Anliegen der USA, und das sagen sie auch ausdrücklich und auch nicht erst seit gestern oder vorgestern. Letztlich ist das Ziel, Nordkorea zu entwaffnen, um daraufhin die Wiedervereinigung durchzuführen. Und damit ist klar, der Staat soll atomar entwaffnet werden, damit er sich alles gefallen lassen muss, was man in Sachen koreanischer Zukunft noch mit ihm vorhat. Und genau umgekehrt ist Nordkorea in Varianten, aber auch dem Prinzip nach nie von der Position abgerückt und demonstriert sie heute in dieser Mischung von Kriegsvorbereitung und Diplomatie. Von der Position, Jedes Zugeständnis von uns muss eigentlich drauf rauslaufen, diese Verhandlungen, diese Diplomatien. Zum Schluss waren es ja diese Sechsergespräche, weiß nicht, ob ihr was über die wisst, aber ist ja auch egal. Die müssen das Ziel haben, dass Nordkorea endgültig anerkannt wird. Die formelle, die endgültige und die materiell unterfütterte Bestandsgarantie für Nordkorea. Unterhalb von dem machen wir es nicht. Jedes Zugeständnis, was wir machen, ist daraufhin gemünzt und findet nur unter dieser Bedingung statt. Ja, und so haben sich beide Seiten wechselseitig behagt, sind manchmal zu irgendwelchen schmierigen Kompromissen gekommen, die dann entsprechend auch nie lange gehalten haben. Und da merkt man, also wenn man das jetzt so nachvollzogen hat, das Urteil darüber, was eigentlich jeweils Ziel, also was Prinzip des Gegensatzes ist, was also von beiden Seiten also dann das Ziel der Diplomatie war, wenn man sich das überlegt hat, dann merkt man auch, wie total bescheuert hoch drei es ist, jetzt immer hinzugehen und den Koreanern vorzuhalten, die hätten sich an irgendwelche Vereinbarungen nicht gehalten. Mag ja sogar sein, dass die sich an Vereinbarungen nicht gehalten haben, aber erstens haben die USA mindestens genauso oft wie Nordkorea Verpflichtungen nicht erfüllt, die sie vertragsmäßig, vereinbarungsgemäß eingegangen sind. Also rein was die Faktenlage anbelangt, nehmen sich da beide Seiten nichts. Das ist aber letztlich auch scheißegal. Entscheidend ist nämlich da nicht, wer zuerst wo mal was gebrochen hat. Übrigens, das geht wirklich bis zu so Albernheiten, dass die Amis sagen, dass wir mal was gebrochen haben, ist deswegen weniger schlimm, weil als der Nordkoreaner die Vereinbarung damals gebrochen hat, konnte er ja nicht wissen, dass wir genauso drauf sind. Also auch, aber diesen Schwachsinn, das ist halt letztlich das Ringen oder das, dann auch das Beschönigen, in dem Fall eben das Beschönigen wovon? Davon, dass eigentlich die beiden Positionen, weil sie der Sache nach so einfach der Sache nach so ausschließend sind, sind sie eines, wenn nicht einer von beiden entscheidende Zugeständnisse macht, aber wirklich in der Sache, nicht in der Form, sind sie eigentlich auch, wenn man so will, gar keiner Verhandlungen fähig. Und das macht diese Verhandlungen so komisch. Das ist ja schon bemerklich, dass es immer ein Hin und Her war von Brechen und dann wieder neu was auf die Tagesordnung bringen und so weiter. Weil das was beide Seiten wollten, war das ging mit dem anderen notwendigerweise. War mit der jeweils anderen Seite notwendigerweise nicht zu machen. Weil jede Seite hat nämlich von sich aus immer gesagt, ich mache meine Zugeständnisse nur unter der Bedingung, und deswegen werden es auch nur reversible, also immer an diese Verbindungen geknüpfte und auch wieder zurücknehmbare. Meine reversiblen Zugeständnisse mache ich nur, um das irreversible Zugeständnis von der anderen Seite zu erreichen. Also jedes Stück amerikanischen Eingehens, sagen wir mal, auf nordkoreanische Überlebensnöte, hatte immer zum Ziel, die sollen sich endgültig, das heißt nicht wieder rückgängig zu machen, atomar entwaffnen. Das haben sie nie gekriegt, weil nämlich umgekehrt Nordkorea immer gesagt hat und auch immer sagt, jedes Stück Zugeständnis, was wir machen in dieser ganzen Bewaffnungsfrage, Atomfragen, Kontrollfragen, das machen wir immer peu à peu, und zwar immer zu diesem Zweck, die endgültige, das heißt die nicht wieder rückgängig zu machende Bestandsgarantie seitens der USA zu kriegen. Und da merkt man, wie das ist miteinander nicht kompatibel. Erstens, deswegen ist es, das liegt an der Sache und nicht daran, dass die eine Seite verlogener oder hinterfotziger gewesen ist als die anderen oder beide gleich. Und eigentlich wirft das jetzt, wenn man jetzt so weit ist, hat man jetzt gleich schon die nächste Frage. Warum dann eigentlich überhaupt so lange die Verhandlungen? Warum haben die Amis dieses Spiel so ewig mitgemacht, von dem sie immer, auch so periodisch, alle paar Jahre, und jetzt der letzte, glaube ich, ist der, ja, ist jetzt Obama gewesen, periodisch immer wieder sagen, auf dieses Spiel Nordkoreas lassen wir uns nicht mehr ein. Ewig dieses Erpressen. Die führen Verhandlungen nur, um Zugeständnisse zu erpressen. Warum machen sie es doch dann doch immer wieder? Da merkt man, das kann seinen Grund dann wieder gar nicht an Nordkorea selber haben. Da fällt mir übrigens, Klammer auf, das ist ja auch so ein beliebter Vorwurf in unserer Presse, den Koreanern vorzuwerfen, die würden die Verhandlungen dazu missbrauchen, Zugeständnisse zu erpressen. Verhandlungen sind das wechselseitige Erpressen von Zugeständnissen. Das ist, die haben überhaupt nie und zu keiner Zeit und zwischen keinen zwei Staaten jemals einen anderen Inhalt, als dass man dem anderen was abnötigt, immer unter Hinweis drauf, schau mal, welchen Nutzen du von uns haben kannst oder womöglich welchen Schaden du erwarten musst, wenn du dem, was wir von dir wollen, nicht nachkommen. Jetzt da das so als Besonderheit hinzutun, dass der Nordkoreaner das, was er aufzubieten hat an Macht, als Erpressungsmittel benutzt, das ist lächerlich und lebt wieder bloß davon, dass man ihm das moralisch nicht zugestehen will, was er da beansprucht. Aber gut, Klammer zu. Ich hatte schon jetzt das Rätsel aufgemacht, was ist denn dann eigentlich der Grund, dass die Amis ihre ja nie ad acta gelegte Unversöhnlichkeit gegen Nordkorea, die so groß ist, dass sie es jetzt auch ihrerseits bis an den Rande des Krieges mal wieder eskaliert haben. Wieso sie angesichts dessen dann doch von Diplomatie so ganz nie lassen wollen. Wie gesagt, das kann an Nordkorea gar nicht liegen, sondern liegt schon wieder, also es ist jetzt das dritte Mal, liegt schon wieder an einem Stück allgemeiner, ja, globaler oder eben Weltmachtpolitik der USA. Die verknüpfen ihre Weltmachtsrolle, die eben in Bezug auf Nordkorea heißt, dieser Staat gehört weg, früher oder später, und eigentlich lieber früher als später. Die verknüpfen die Rolle, von der aus sie sich dieses Urteil und diese Entscheidung und diesen Zweck anmaßen, zugleich damit, dass sie auf eine ganz bestimmte Methode Wert legen, die ihrerseits dem geschuldet ist, dass sie sagen, und das ist gar nicht einfach nur eine bilaterale Feindschaft. Wir sagen, die gehören weg und die haben zu kuschen oder es gibt halt einen Bumm zwischen uns beiden. Sondern diese bilaterale, wenn man so will, Bestreitung der Existenzberechtigung Nordkoreas, wollen sie als erstens regionales, aber darüber hinaus als internationales Problem in der gesamten Staatenwelt verankert wissen. Und darum ist denen die Methode, wie sie Nordkorea fertig machen, ungefähr genauso wichtig gewesen und immer noch wie der Zweck. Und das heißt ja nie, den Krieg schließen sie als Mittel, als Methode, den Staat fertig zu machen, endgültig aus. Im Gegenteil. Aber einstweilen sagen sie, diese Frontstellung gegen Nordkorea, die wollen wir als eine internationale Frontstellung gegen Nordkorea. Wir wollen andere einbeziehen, andere Mächte einbeziehen. Wir wollen, dass es die anderen, vor allem eben die großen regionalen Mächte, die auch die großen Konkurrenten der USA sind, China, Russland, Japan, auch Südkorea übrigens, wir wollen, dass die das zu ihrer Linie machen. Da heißt Weltmacht an der Stelle, wenn wir so ein Anliegen von der Güteklasse haben, dann sollen alle anderen relevanten Mächte, die auch ein Interesse dort in dieser Region und überhaupt als Mitspracheberechtigte in Weltordnungsfragen haben, dann sollen die, also dann definieren wir sozusagen denen hin, wie die ihr Interesse daraufhin auszurichten haben, wie die das zu sehen haben, dann schließen wir die als Mächte gar nicht aus, sondern wir laden sie sozusagen dazu ein, sich an unserem Programm zu beteiligen und das zu ihrem Programm zu machen. Das ist, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das ist, darin sind die Amerikaner jetzt sehr weit fortgeschritten. Tatsächlich, außer China, hat Nordkorea keinen Verbündeten und keine noch so halbscharige Schutzmacht mehr, die sich irgendwie auf was Ziviles mit denen einlässt. Aber wenn heutzutage immer so getan wird, als ob ja, die Krutheit dieses Regimes sich auch daran beweist, dass es auf der ganzen Welt isoliert ist. Ungefähr, man sieht doch, wie bescheuert und wie abwegig und abartig und unmenschlich und verbrecherisch das Regime ist, wenn die ganze Welt sich davor ekelt, mit denen in Kontakt zu treten. Dann ist dagegen zu sagen, da haben die USA lange dafür gebraucht und es ist ihnen noch nicht mal heute endgültig gelungen, dafür zu sorgen, dass die restlichen Staaten sich überhaupt diese Isolation gefallen lassen. Also auch Staaten wie Japan, die man hier bei uns in der Presse ja nur kennt als, das sind enge strategische alliierte Verbündete der USA, die ihrerseits eine gediegene Feindschaft gegen Nordkorea haben, die sind von sich aus überhaupt nicht auf dem Standpunkt einfach gestanden, also muss man Nordkorea fertig machen ohne Ende, man muss die abschnüren und so, strangulieren ökonomisch. Die haben jahrzehntelang, also ehrlich gesagt, bis vor kurzem haben sie gesagt, ein bisschen einwirken, zivil Geschäfte machen mit Nordkorea. Das bringt unser Anliegen gegen Nordkorea viel mehr voran, als wenn wir einfach nur uns in diese Feindschaft einreihen, die Amerikaner gegen Nordkorea eröffnen. Dann haben sie zum Beispiel Nordkorea mal so als Eisenbahnbrückenkopf für eine alternative Handelsroute nach Europa, also für japanische Waren durch Sibirien nach Europa gesehen, haben gemeint, auf die Weise kann man wirtschaftlich und dann auch politischen Einfluss auf Nordkorea nehmen. Was und ist es auch immer noch eine japanische Kalkulation, dass einfach so eine friedliche oder kriegerische, aber Wiedervereinigung Südkoreas mit Nordkorea vom Standpunkt Japans aus auf jeden Fall eins bedeutet, der ja sowieso schon total hochgekommene, ökonomisch und militärisch erstarkte japanische Konkurrent Südkorea wird gleich doppelt so stark. Das passt denen überhaupt nicht. Mal abgesehen von der militärischen Betroffenheit, ja die ganzen Anrainerstaaten, auf die die USA sich jetzt berufen und sagen, ihr tut gut daran, in dieser Kriegsfront gegen Nordkorea mitzumachen. Die sind doch erstmal, die sind erstmal davon betroffen. Und zwar im Unterschied zu den USA direkt mit ihren Territorien davon betroffen. Wenn Nordkorea sagt, der letzte ultimative Abwehrschlag gegen eine amerikanische Invasion ist der Einsatz unserer Atomwaffen. Die haben von sich aus erstmal alles mögliche andere zu tun gehabt. Auch solche, wie gesagt, solche engen Verbündeten wie Japan und auch wie Südkorea, als bloß, als eben sich in diese amerikanische Front gegen Nordkorea einzureihen. Aber genau das sollten sie tun. Und auch das hat, auch dieser amerikanische Wille, der hat so seine unterschiedlichen Ebenen. Erstmal ist es ja eine Hilfe für die USA in ihrer Frontstellung gegen das gar nicht, das zwar minder, aber gar nicht unbemittelte, also gar nicht ohne Mittel versehene Nordkorea. Es verbilligt das auch, macht es einfacher, für einen Kollaps dieses Staats zu sorgen, indem er ihm mit Hilfe aller umliegenden Mächte von allem abschnürt. Und vor allem, und eben auch darüber hinaus, ist es wieder ein Stück viel prinzipiellerer Weltmachtsanspruch, den die USA auch in dieser Hinsicht am Fall Nordkorea durchziehen. Also auch in dieser Hinsicht ist Nordkorea wieder ein Fall, nämlich dafür, dass die USA prinzipiell beanspruchen, wenn sie einen Staat fertig machen wollen, dann hat das die Leitlinie für alle anderen Mächte zu sein, die sich auch auf diesen Staat, auf dieses Objekt amerikanischer Feindschaft beziehen. Darauf bestehen die. Und bestehen sie sehr mit einer Mischung von einerseits ja, halbscharigen Angeboten, aber die immer sehr das Mafiöse haben. Das sind Angebote, die man vielleicht ablehnen kann, aber besser nicht ablehnt. Das übrigens dafür ist diese jüngste Eskalation ein wunderbares Beispiel. Weniger gegen Japan, die seit einiger Zeit endgültig eingeschert sind in diese Front und gesagt haben, so wie die Amis da vorangehen, wie wenig Rücksicht die auf alternative Ambitionen von uns legen. Also nehmen, wie viel Rücksicht die darauf nehmen, ist es besser für uns, wir machen uns zum Vorreiter eines Fertigmachens Nordkoreas. Also weniger bezogen auf die, aber bezogen auf China war diese letzte Eskalation eine wunderbare Vorführung von dem, was ich zum Schluss gesagt habe. Da werden die Chinesen immer angequatscht als, ihr habt doch großen Einfluss auf Nordkorea, nutzt ihn doch konstruktiv. Und das klingt erstmal so nett. Aber es steckt ja erstens drin, gar nicht einfach, wir erkennen euch umstandslos als eine große konkurrierende Macht mit berechtigten Ambitionen in der Region an, sondern wir definieren, wozu eigentlich eure Macht überhaupt zu gebrauchen ist. Wir definieren euch vor, wozu ihr überhaupt sie auch gebrauchen wollt, was das Beste, was euer, das ist so ein Schlage, was euer wohlverstandenes Eigeninteresse ist. Und wohlverstanden deswegen, weil ihnen praktisch vorgeführt wird, wenn ihr euren Einfluss auf Nordkorea so benutzt, dass ihr diesen Staat gegen uns aufrechterhaltet, dann machen wir euch vor, dass wir uns erstens davon nicht von nichts abbringen lassen und dass wir zweitens eine Eskalation können und uns auch trauen und auch durchführen. Von der seid ihr dann endgültig nur noch betroffen. Dann machen wir Nordkorea kaputt, dann ist euer Einfluss auf dieses Land mit dem Land natürlich auch futsch. Und dann habt ihr eine Kriegslage vor der Haustür, die ihr euch auf jeden Fall nicht bestellt habt. Und in dem Sinne merkt man auch wieder, das ist Weltmachtpolitik, das ist Imperialismus der obersten Güteklasse. Erstens, die Macht, die man hat, natürlich dafür zu benutzen, an diesem Fall voran seine Interessen weiter voranzutreiben und zugleich diesen Fall Nordkorea zum Hebel dafür zu machen, die Agenda, die man über diesen Staat hinaus hat, selber voranzutreiben. Also jetzt wird am Fall Nordkorea, was diese letzte Eskalation anbelangt hat, jetzt von Februar bis April, Mai, das hat in einer Weise das beschleunigt und vorangetrieben, dass die Amerikaner sich ganz neu in einer neuen quantitativen und neu qualitativen Weise im Pazifik als militärische Vormacht aufbauen. Dafür hat es allemal getaugt. 2000, also im Heft 1/2012 vom Gegenstandpunkt. Da gibt es einen größeren Artikel über das pazifische Jahrhundert, was der Obama vor anderthalb Jahren ausgerufen hat, vor anderthalb, zwei Jahren. Da ist das alles noch als Zukunftsmusik, da ist es ja auch Zukunftsmusik gewesen. Innerhalb von nicht mal anderthalb Jahren haben die solche Fortschritte gemacht, dass sie jetzt inzwischen über qualitativ neuartige militärische Präsenz verfügen und das Programm vorantreiben, China auf seinem Festland einzukesseln und alle chinesischen Ambitionen auf ein Stück ausgreifen auf den Pazifik und so zunichte zu machen.